dann gebe ich dir inshallah mit auf den Weg diese frohe Botschaft. Als Amr ibn al-As, ein Gefährter des Propheten Muhammad sallam, zum Propheten Muhammad sallam gekommen ist und wollte den Islam annehmen, hat er seine Hand gereicht. Als der Rasul sallam seine Hand gereicht hat, hat er sie zurückgezogen. Sagt der Rasul sallam, Malaka ya Am, was hast du, du Am? Warum ziehst du deine Hand zurück? Sagte, nur unter einer Bedingung nehme ich den Islam an. Sagte, was denn? Sagte, auf dass mir meine Sünden vergeben werden. Dann sagt der Rasul sallam, wusstest du ja, Amr, nicht, dass der Islam, wenn man den Islam angenommen hat, wie neugeboren ist. Alles, was vor war, ist gelöscht. Ja, wir Muslime, die wir im Islam sind, müssten wir vielleicht Hajj machen oder etwas anderes machen, damit wir uns von diesen Sünden reinigen. Aber als du jetzt gekommen bist in den Islam, hast du dich gereinigt von allen Sünden und du bist jetzt ein neuer, geborener Mensch. Und das ist ein Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und zugleich, vielleicht konnte man das in unserer Sprache nennen, ein Geschenk für denjenigen, der jetzt in den Islam eintritt. Bist du bereit?
Ja.
Dann fangen wir an, inshallah. Okay, dann sagst du, Ashhadu.
Ashhadu.
An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Du hast gerade gesagt, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, die man mit Recht anbeten darf, außer Allah. Und du hast gerade bezeugt, dass der Prophet und Gesandte Allahs ist, Mohammed. Du hast bezeugt, dass Mohammed der Gesandte und Prophet Allahs ist. Willkommen im Islam. Du hast jetzt eine riesengroße Familie, über 1 Milliarde, das Alhamdulillah. Und du hast Rechte und Pflichten. Die Schwestern sollen dir dieses beibringen, inshallah, und möge Allah subhanahu wa ta'ala dich festigen und dich segnen und dir den Weg ins Paradies, inshallah, ebnen. Barakallahu fiik. Das Thema heute, also der Oberbegriff war, was ist Islam? Und ich möchte heute darüber reden, was die Frau für eine Rolle im Islam hat. Und ich möchte nicht nur auf diesen Punkt eingehen, weil ich finde, wir reden über Mann und Frau, dann sollten wir auch ein bisschen über Gleichberechtigung reden, über diese feinen Linien zwischen Mann und Frau sprechen, inshallah. Doch bevor ich anfange, möchte ich euch ein bisschen erschrecken und zeigen, wie in der Antike und in bestimmten Zeiten von der Frau gesprochen wurde, ja sogar, was man von ihr gehalten hat. Lass uns mal kurz über die Frau in der Antike sprechen. In der Antike waren Frauen minderwertig. Die Männer hatten die absolute Herrschaft und die Dominanz über die Frauen. Die Frau wurde als schwaches und minderwertiges Geschöpf angesehen. Faktisch gehörten Frauen ihrem Vater oder dem für sie ausgewählten Ehemann, der auch allein über die Mitgift verfügte. In der Antike Frauen konnten nicht über ihr Erbe bestimmen, keine Verträge abschließen. Kinder gingen in den Besitz des Mannes und seiner Familie über. In China wurde die Frau als untauglich und minderwertig angesehen. Mädchen wurden sofort bei ihrer Geburt getötet, weil sie den Bauern später im heiratsfähigen Alter viel Mitgift kosteten und sie nicht kräftig genug für die Feldarbeit waren. Satinäre, das ist die Sati-Lehre. Nach der Sati-Lehre wurde die Frau nach dem Tod ihres Mannes mit ihm lebendig verbrannt. Was man unter Witwenverbrennung kennt. Das heißt, eine Frau ist verheiratet mit einem Mann. Ihr Mann ist gerade gestorben. Sie hat kein Recht mehr zu leben nach dem Tod ihres Mannes. Dann hat man sie getötet oder lebendig mit ihrem Mann verbrannt. Allahu Akbar. Was für ein gewaltiges Unrecht. In Rom, die Römer hielten die Frauen eines Namens nicht würdig. Jede Frau hatte eine Nummer. Buddhismus, der Begründer des Buddhismus, Buddha, duldete zunächst keine Frauen in seiner Religion. Sie wurden von der Religion ausgeschlossen. Das ist heute die Religionen, von denen man redet, dass sie die friedlichsten und die besten Religionen der Welt. Sie haben auch auf schiefe Wege angefangen. Doch der Islam, als er gekommen ist, hat ganz klar und deutlich klare Linien gezeigt, subhanallah. In England durfte jeder Mann seine Frau verkaufen. Die Frau galt als unrein und durfte die Bibel nicht berühren. Erst nach einem gesetzlichen Beschluss im Jahre 1547 durfte die Frau die Bibel lesen. Was für eine... Die Philosophen bis vor 150 bis 200 Jahren stellten sich die Philosophen noch die Frage, ob die Frau eine Seele hat und ob sie überhaupt ein Mensch ist. Im Christentum waren sich nicht sicher, ob die Frau eine Seele hat oder nicht. So beriet zum Beispiel das Konzil von Macon in Frankreich im 5. Jahrhundert allen Ernstes die Frage, stellte er, besitzt die Frau eine Seele wie der Mann oder nicht? Die damalige Sicht der Dinge war klar und einfach. Außer der Mutter Jesus hätten alle Frauen eine verdorbene Seele und seien dazu bestimmt, in ewiger Verdammnis in der Hölle zu schmoren. Scheidung und Christentum, natürlich kennen wir alle, standen im Christentum ebenfalls nicht zur Debatte. Die Ehe war und ist es für die Kirche auch heute noch unauflösbar, heißt es doch, was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht trennen. Judentum, die Frau leistete zwar den Sabbat, also Schabbat, und die Festtage ein, indem sie die Lichter anzündete und segnete. Der Mann genoss dennoch eine Vorrangstellung. Eine Scheidung war für die Frau nur dann möglich, wenn der Ehemann damit einverstanden war. Andererseits konnte die Frau vom Mann verlassen werden und hatte dann noch nicht mal das Recht, sich wieder zu verheiraten. Wenn die Frau ihre Menstruationsperiode hat, wird sie gebeten, das Haus zu verlassen. Alles, was sie berührt, wird unrein. Manche bauten sogar ein Zelt für ihre Frau, damit sie in dieser Zeit dort verweilen kann. Subhanallah. In der Moderne wurden die Reize der Frau in den Vordergrund gestellt. Sie wurde zum Sexobjekt. Sie wurde in ihrer Mutter-Frau-Rolle aus dem Familienleben getrennt. Anschließend wurde sie ein Teil der Industrie, der Missbrauch, Marketing und zum Konsumgut der Männer freigegeben. Die westliche Gesellschaft, die Rolle der Frau ist undefiniert und hat keine Wertstellung in der westlichen Gesellschaft. Sie arbeitet für die Hälfte der Vergütung von Männern. Guck mal, wenn heute zwei Menschen die Uni absolvieren, dann wird der Mann so und so verdienen und die Frau, obwohl sie vielleicht den gleichen Uni-Abschluss hat und vielleicht eine bessere Note, weil sie eine Frau ist, verdient sie weniger. Subhanallah. Darauf sollte uns bitte heute eine Antwort geben, warum das so ist. Wo sie ja so laut schreien immer, die Frau, die Frau, die Frau. Ihnen geht es gar nicht um die Frau. Ihnen geht es gar nicht wirklich um die Frau. Die Frau vor dem Islam hatte keinen echten Wert. Man hatte ihr alle Rechte weggenommen. Die Mädchen wurden ausgesetzt und lebendig begraben. Aus Angst, entweder vor Armut oder vor Schande, dass dieses Mädchen ihnen eine Schande bringen kann. Ich sage es euch heute, wer das denkt, es gibt ja heute viele Muslime, der Mann kann ja machen, was er will. Und er kann gehen und kommen und tun, was er will. Und wenn eine Frau nur mit irgendjemandem gesehen wird, dann ist sie eine Schande für ihre Familie. Nein. Frau und Mann stehen gleich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Tun sie gut, werden sie belohnt. Tun sie Schlechtes, werden sie dafür bestraft. Dieses, was wir aus unserer Heimat mitgebracht haben. Du als Mann, tu was du willst. Und wenn die Frau einen Fehler gemacht hat, dann ist sie verdorben und sollte ausgestoßen werden. Da hat der Islam damit überhaupt nichts zu tun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Der Islam hob die Stellung der Frau bereits vor 14.030 Jahre, indem ihre bestimmte Rechte gab. Scheidungsrecht. Die Frau darf in der Scheidung auch mitbestimmen. Und subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Nisa, wenn die Frau den Ehemann tauschen möchte, das heißt, wenn sie sich von ihm scheiden möchte und einen anderen Mann heiraten möchte, ist es ihr überlassen. Das heißt, eine Frau heute kann sich von ihrem Mann scheiden lassen. Und der Mann, wo wir sagen, die Asma, der Mann bestimmt immer über alles, es wird viel Missbrauch getan. Warum? Weil der Mann sagt, wenn ich erstmal die Scheidung ausspreche, bist du geschieden, dann sitzt die Frau ein Jahr und zwei Jahre, drei Jahre und sitzt sie da. Du kannst zu einem Sheikh gehen und er kann das für dich regeln, inshallah. Das Recht auf finanzielle Unabhängigkeit und Unterhalt, sowie das Recht als ehrbare Frau erkannt zu werden. Und wenn wir heute ein bisschen parallel auch dazu die Rolle des Mannes heute erwähnen, viele Männer heute haben ihre Rolle total beiseite getan. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala, du wunderst dich über diese Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, unter den Mu'minin gibt es Männer. Tab, ja Allah, yani, jeder, ein Maskulin ist ein Mann. Er sagte, nein, nicht jeder Maskulin ist ein Mann. Es gibt Männer, die verdienen den Titel Mann nicht. Stell dir mal vor, heute ein paar Brüder, die da sitzen. Warum arbeitest du, Bruder, nicht? Allah, ich arbeite bei den Kuffar nicht. Okay. Wie, wovon lebst du? Allah, ich kriege Arge und Kindergeld und Erziehungsgeld und mich arf was vom Sozialamt. Von wem kommt das Geld? Aus Saudi-Arabien? Ich meine, erklärt es mir, woher kommt das Geld? Du willst bei den Kuffar nicht arbeiten, aber du nimmst das Geld von ihnen dankend an? Irgendwo stimmt da was nicht. Und viele, wenn wir hier über das Recht im Islam, wenn eine Frau arbeitet, das ist ihr Geld, sie kann das in ihrer Tasche tun und damit machen, was sie möchte. Du als Mann hast du kein Recht darauf, einen Cent von diesem Geld zu nehmen. Das ist Allah, er hat es ihr gegeben. Das ist ihr Recht, wenn sie, wie diese gesegnete Frau von Abdullah bin Mas'ud, Zainab, radiallahu anha, ardaha. Als Abdullah bin Mas'ud diese Frau geheiratet hat, war ein armer Mann. Natürlich, heute ist Märchen, ne? Ein armer Mann heiratet eine reiche Frau, es ist kein Märchen. Diese Frau hat sich einen rechtschaffenen Mann gesucht. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam, dieser Mann war so dünn, dass er einmal auf den Baum geklettert ist, um ein Zwergstück zu holen vom Baum. Da kam ein Wind, schüttelte ihn hin und her. Die Sahaba standen unten, fingen an zu lachen. Dann sagte Rasul sallallahu alaihi wasallam, lacht ihr über seine dünnen Beine? Bei Allah, die sind standhafter am Yawm al-Qiyamah als der Berg Uhud. Diese zwei dünnen Beine, über sie ihr lacht, kommt sie zu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da stand Bilal ibn Rabah vor der Tür und sagt, kannst du nicht den Propheten Muhammad s.a.w. fragen, ob ich meinen Mann von diesem Geld, was ich habe, geben kann, unterstützen kann? Dann ging Bilal rein, sagt, ja Rasulallah, eine Frau steht da draußen und fragt, ob sie nicht ihren Mann unterstützen kann. Sagte, wer ist das? Sagte Zainab. Sagte, welche Zainab? Weil damals waren viele Zainab. Bint Jahsh, welche Zainab? Ayyu Zawalib? Sagte Zainab, die Frau von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, sagte, sag ihr, wenn sie es tut, hat sie eine gewaltige Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eine gewaltige Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, hier sehen wir diese Rechte, das sind Linien. Aber viele von uns heute, guck mal, und das ist ein Problem, vor dem ich in vielen Familien jetzt gestanden habe, wenn man die Leute mit den Leuten zu tun hat, lernt man auch sehr, sehr viel. Ich habe auch jetzt gelernt, dass bei der Arge, wenn die Frau nicht arbeitet und der Mann nicht arbeitet, er bekommt Geld, sie bekommt Geld. Aber der Mann freut sich. Ja? Was macht er? Alles auf sein Konto überweisen lassen. Und wenn die Frau etwas haben möchte, nee, das ist mein Geld und der Mann hat zu bestimmen. Ja, und guck mal, wenn einer zu mir gesagt hat, in einem Ehestreit, sagte zu mir, die Frau muss ihrem Mann so gehorchen, das heißt, er kann ihr auch befehlen, was sie ist und was sie nicht ist. Schatz, wir wollen ein Haus bauen in Marokko. Deshalb ab heute Kartoffeln, bis wir das Haus fertig gemacht haben. Und die Frau muss sagen, Jazakallahu khairan. Was für ein Quatsch. Allah subhanahu wa ta'ala, als der Islam gekommen ist, wollte die Frau beschützen. Wollte ihre Rechte zurückgeben. Wollte diesen Männern, die damals ungerecht zu den Frauen waren, sagen, stopp! Diese Frau hat Allah erschaffen. Und sie steht gleich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb Rasul sallallahu alaihi wasallam hat einen sehr schönen Satz gesagt. Hat er gesagt, zu den Männern, hat er gesagt, nur ein gutiger Mann lässt sich von seiner Frau führen. Guck mal, was er gesagt hat, ein gutiger Mann. Das heißt, er kommt nach Hause, dies, das. Und nur ein La'im, das heißt ein schlechter Mann, bezwingt seine Frau. Nur das, subhanallah. Zu einer Zeit, bei der die Frau in der übrigen Welt als ein Mensch kein Ansehen fand, geschweige von Menschenrechten, der Islam wollte die Frau beschützen und sogar in Kriegen war es den muslimischen Kriegern verboten, einen alten Mann oder ein Kind oder eine Frau anzugreifen. Eines Tages geht Rasulullah mit seinen Soldaten zurück, sieht eine Frau tot auf dem Boden. Sammelt er die Muslime und sagt, wer hat diese getötet? Sagte, ja Rasulallah, sie wollte aber, machte. Sagte, euch ist das nicht erlaubt, eine Frau anzugreifen. Euch ist das nicht erlaubt, eine Frau anzugreifen. Und inshallah kommen wir gleich zu ein paar Punkten, die sehr, sehr wichtig sind. Der Islam erhob die Stellung der Frau als Mutter. Als Mutter. Guck mal heute, wenn wir über Mann und Frau reden, über Vater und Mutter, nehmen wir den Hadith des Propheten Muhammad sallam überliefert von Bukhari und Muslim über Abi Huraira. Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad, sagte, ja Rasulallah, wer hat mehr Anrecht auf meine Güte? Sagte, deine Mutter. Der Mann sagte, Alhamdulillah, meine Mutter hat meine Güte. Wer noch, ja Rasulallah? Sagte, deine Mutter. Sagte, wer noch, ja Rasulallah? Sagte, deine Mutter. Sagte, wer noch, ja Rasulallah? Sagte, dein Vater. Dreimal erhob Rasulallah die Stellung der Mutter gegenüber dem Vater, dem Mann. Und ihr kennt alle diesen Hadith, als Abdullah ibn Umar um die Kaaba gelaufen ist, trug ein Mann seine Mutter auf den Schultern und machte Tawaf mit ihr. Sagte Abdullah ibn Umar, dann wollte er eine Fatwa haben. Sagte, ja Abdullah, ich trage seit Jahren meine Mutter auf den Rücken und ich mache dies für sie und mache dies für sie und mache dies für sie. Habe ich ihr Recht zurückgegeben? Sagte bei Allah, nicht mal mit einer Weh. Nicht mal mit einer Wehe hast du ihre, deine Schuld ihr gegenüber getilgt. Subhanallah. In dem Hadith heißt es auch, dass manche Gelehrte haben versucht, diesen Hadith zu erklären, haben gesagt, das sind drei Phasen von der Frau. Die erste Phase, wo sie das Kind in ihrem Bauch getragen hat. Die zweite Phase, wo sie das Kind auf die Welt gebracht hat. Die dritte Phase, wo sie das Kind gestillt hat. Subhanallah. Die letzten Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter, meine Seele, waren, seid gut zu den Frauen. Guck mal, Khutbat al-Wada'a, wisst ihr Khutbat al-Wada'a, habt ihr die mal gelesen? Die Khutba des Abschieds, Rasulullah sallam hat wenig, so viele Worte seiner Ummah zu sagen. Passt auf und macht dies und ich habe euch zwei Dinge hinterlassen, wenn ihr an denen festhält, werdet ihr niemals in die Irre gehen, Al-Quran. Und, aber er vergisst es nicht, uns Männern zu sagen, seid gut zu der Frau. Und er hat denjenigen, der nicht gut zu der Frau ist oder sie schlägt, hat er ihn Verräter genannt. So Abu Jibril, große Worte, Verräter und so. Hadith Muslim über Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu, sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Ittaqu Allah fi nisa. Fürchtet Allah in Bezug auf die Frauen. Warum? Weil ihr habt sie geheiratet, zur Frau genommen, unter dem Schutz Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist derjenige, der euch diese Frau gegeben hat. Und sie ist unter seinem Schutz. Deshalb nannte ihm Rasulullah Verräter. Verräter. Es ist eine Schande. Wallahi. Ich sage das nicht, weil ich ein Heuchler bin. Ich sage das nicht, weil die Kamera jetzt auf uns gerichtet sind und wir wollen ein paar gute Zeilen. Nein. Ich sage das, weil es das Recht, was Allah subhanahu wa ta'ala der Frau gegeben hat. Und weil Rasulullah gesagt hat, dass man der Frau kein Haar. Ja, Ammi, hast du geheiratet? Leb mit ihr im Guten. Passt es dir nicht? Trenn dich auch im Guten. Aber, yani, wallahi, es gibt heute Frauen, die kommen zu einem Beratungsgespräch, du siehst eine gebrochene Frau. Und dann erzählt sie dir, er hat mir mal den Arm gebrochen, er hat mir mal die Rippe gebrochen, er hat mir mal... Wieso? Habt ihr ein Kampfstudio bei euch zu Hause gehabt? Und er hat dich dann durch einen Zufall verletzt? Allahu Akbar. Und ich sage euch, es ist eine Schwäche. Ihr Männer denkt nicht, dass es eine Stärke ist, wenn du eine Frau angreifst, die schwächer als du ist. Das ist eine Schwäche. Deshalb Rasulullah hat uns gelehrt und hat gesagt, der Starke ist derjenige, Nicht der den Mann zum Boden bringt, das ist derjenige, der sich unter Kontrolle hat, wenn der Zorn in ihm brodet. Ha? Der ist so sauer, der ist am Explodieren, aber er schnurrt wie eine Katze. Das ist der Starke. Subhanallah. Die ersten Muslime, damit du die Rolle der Frau siehst, die erste oder der erste Mensch, der den Islam angenommen hat und an Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt hat, war Khadija radiallahu anha. Ihr könnt einpacken. Ihr könnt euch dahin, nach hinten stellen. Ja, dann geht zu Mama, die gibt dir das. Khadija war die erste Frau, die den Islam angenommen hat und die an Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt hat, ohne Wenn und Aber. Und wisst ihr, dass der erste Märtyrer in dieser Religion Islam war auch eine Frau? Sumayya. Sie hat ihr Leben geopfert für Allah und seinen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siehst du die Stellung der Frau? Subhanallah. Unterdrückung. Hey. Der Westen behauptet, dass der Islam die Frau benachteiligt und unterdrückt. Doch ihre Aussagen sind nur Unterstellungen und Mutmaßungen. Jetzt sind, mashallah, so viele Frauen da. Soll eine einzige aufstehen und sagen, ich wurde gezwungen, Muslime zu werden. Ich wurde gezwungen, Kopftuch zu tragen. Soll sie aufstehen? Das sind doch diese Behauptungen, oder? Allah, das ist Unterdrückung und das ist Benachteiligung und das ist nicht arbeit. Und unsere Frauen anscheinend zu Hause, die zittern. Wenn wir nach Hause kommen, die zittert, wenn du nach Hause kommst. Lieber Ehemann, was willst du, was soll ich tun? Setz dich in die Ecke, bis ich fertig bin. Dann setz dich auch in die Ecke. Quatsch, Quatsch. Aber das ist, was sie den Menschen hier in Europa und der Mehrheitsgesellschaft glauben lassen wollen. Dass der Moslem ein Aggressor ist. Ein Amokläufer ist. Verstehst du? Und alle Frauen, die heute Kopftuch tragen. Denn guck mal, wie viele Muslime gibt es, die gar kein Kopftuch tragen. Und ich will heute nicht unterstreichen, ob sie gut sind oder nicht gut sind. Alhamdulillah, bei Allah subhanahu wa ta'ala sind die Maßstäbe anders als bei uns Menschen. Viele Menschen, vielleicht würde eine Frau sehen, die kein Kopftuch trägt, er würde sie total abwerfen. Allah subhanahu wa ta'ala kennt den Kern des Menschen besser als jeder andere. Subhanallah. Aber hat jemand irgendjemand gezwungen? Deshalb, ich sage von mir aus, genauso wie es schlimm ist, dass eine Frau zu etwas gezwungen wird, zum Beispiel Kopftuch zu tragen, ist das genauso schlimm von ihr zu verlangen, ihr Kopftuch auszuziehen. Es ist das Gleiche. Aber heute unsere Frauen, stell dir mal vor, eine, die hat studiert, die hat gemacht, die geht zu einer Arbeit, will sich bewerben. Ja, guten Tag, setzen Sie sich bitte hin. Oh, schön, sieht gut aus. Ja, mashallah, Sie haben das gemacht. Ah, ich sehe. Aber wir haben ein Problem. Was ist das denn? Das mit dem Kopftuch passt in unserer Firma nicht. In unserer Ideologie nicht. Machen Sie Ihr Kopftuch aus und dann können Sie bei uns arbeiten. Das ist genauso Rassismus. Das ist genauso Diskriminierung. Aber davon reden Sie nicht. Wallahi al-Azim, es gibt viele Leute heute, die schon 14, 15 Jahre in einer Firma gearbeitet hat. Sie ruft mich an und sagt, ich trage jetzt Kopftuch, ich habe Tauber gemacht, ich bin zurück zu Allah gekehrt. Was soll ich machen? Sie wollen, dass ich mein Kopftuch ausziehe. Ich sage, halte da dran. Es ist die erste Prüfung auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Frau hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Ich kann nicht über vieles reden, aber ich möchte über ein paar Punkte reden. Wenn wir heute die Frau betrachten, stell dir mal vor, ich als Ehemann, wenn ich arbeite, ich bin fast den ganzen Tag weg, wie manche, die arbeiten, die sind, morgens gehen sie raus, kommen sie abends zurück. Vielleicht, wenn er von der Arbeit kommt um 15 Uhr, sieht er kurz seine Frau, isst er sein Essen, geht wieder in die Moschee, kommt vielleicht um 21 Uhr nach Hause, vielleicht die Kinder schlafen noch oder die liegen gerade im Bett, du gehst zu ihnen, sagst ihnen irgendwas Gutes und die schlafen ein. Guck mal, wie viele Stunden hast du mit deinem Kind verbracht am Tag? Du als Mann vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden. Und wir, die Dauer machen, vielleicht noch weniger. Weil wir am Wochenende unterwegs sind, du da unterwegs sind und am Freitag so viel zu tun haben. Die Frau verbringt die meiste Zeit mit den Kindern. Deshalb ist es wichtig für die Erziehung, dass diese Frau auch eine gute Frau ist, eine gute erzogene Frau ist, die den Kindern was vermitteln kann. Deshalb sieht ihr die Gefahr hier. Die Frau hat eine gewaltige Aufgabe. Diejenigen, die heute die Frau befreien wollten, sie wollten sie von einem Mann befreien. Sie wollten sie von einem Mann entfernen. Und ich rede inshallah gleich über die Rechte. Allah erschuf den Menschen und hat ihnen bestimmte Fähigkeiten gegeben. Wallahi, ich sehe das. Vorher habe ich das nicht gesehen, aber ich sehe das heute an mir und meiner Frau. Yani, wie sie mit den Kindern umgeht und in bestimmten Sachen, wie sie reagiert. Manchmal so schnell, dass ich vielleicht als Mann noch muss noch überlegen, nachdenken. Sie ist so schnell bei der Sache, ohne nachzudenken. Das sind Sachen, Allah subhanahu wa ta'ala hat der Frau mitgegeben. Da kann ich nicht sagen, damit das gleichberechtigt ist und damit die Frau ihre Rechte bekommt, sie wird zum Mann und ich werde zum Trottel. Aber das ist, was sie von uns verlangen. Sie verlangen, sie wollen die Frau rausholen, tu, was du möchtest, sei deinem Mann nicht gehorsam und mach, was du willst. Aber das kann niemals in einer Gesellschaft oder in einer Ehe oder in einem Haus funktionieren. Gleichberechtigung definieren. Achtet bitte drauf, es ist meine Einstellung und inshallah, vielleicht finden wir da zusammen einen Weg. Unter Gleichberechtigung verstehe ich Folgendes. Menschen nicht anderes darzustellen. Die Frau ist eine Frau, der Mann ist ein Mann. Sondern ihnen das zu geben, was ihnen zusteht. Das ist Gleichberechtigung bei mir. Im Islam sieht man Gleichberechtigung als Recht, die den verschiedenen Geschöpfen gegeben wurde, ohne diese zu verletzen. Wisst ihr zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, wenn du heute eine Katze hast, ein Kater, durftest du ihn zum Beispiel kastrieren? Ein Recht, was Allah dieses Tier gegeben hat, was du bewahren musst, darfst du einfach durch das Land ziehen, Bäume abreißen, das. Jedes Geschöpf hat Allah subhanahu wa ta'ala Rechte gegeben. Und hat die Frau in ihrer Position, in ihrer Stellung, diese feine Stellung, Rechte gegeben. Der Mann hat ja auch Rechte gegeben. Eine Frau ist eine Frau und sollte ihre Rechte bekommen, ohne sie zu unterdrücken. Allah sagt diesbezüglich, achtet darauf. Und wünscht euch nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen bevorzugt hat. Den Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bruder, was ist mit den Frauen? Ich komme, eine Sekunde. Ja? Inshallah. Und den Frauen kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Okay, der eine ist nicht zufrieden oder die eine ist nicht zufrieden. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Und bittet Allah, er möge euch mehr von seiner Gunst erweisen. Und diese Ayah sollte auch vielleicht bei uns, wenn wir verheiratet sind, auch irgendwo da stehen. Das Problem ist in vielen Ehen heute, dass diese Linien nicht beachtet werden. Den Männern kommt ein Anteil und den Frauen kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben und bittet Allah um seine Gunst. Jetzt kommt mal, alle Menschen sind vor Allah gleich, Mann und Frau. Der Edelste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Nicht, weil du ein Mann bist, bist du etwas, weil... Nein, der Edelste unter euch ist der Gottesfürchtigste bei Allah. Wenn du gottesfürchtig bist, dann bist du der Beste. Allah subhanahu wa ta'ala, das Einzige, was sie unterscheidet, ist die Gottesfürcht. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Allah spricht von den Mu'minin und meint immer beide Geschlechter. Habt ihr im Koran gesehen? Ja, ayyuhal ladhina amanu. Mann und Frau. Er hat nicht gesagt, ja, ayyuhal ladhina amanu, ist den Männern zugeschrieben und die Frau. Nein, immer Mann und Frau werden in dieser Ayah genannt. Ja, ayyuhal ladhina amanu, innal ladhina amanu. Immer ist Mann und Frau gemeint und manchmal werden auch beide erwähnt. Präzise. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer Gutes tun, sei es eine Frau und sei es ein Mann, den werden wir ein schönes Leben gewähren auf dieser Erde und im Jenseits. Ich möchte nur kurz darüber reden, dass wir Religion von Tradition immer trennen müssen. Öfters, wenn Verfehlungen von Muslimen stattfinden, bringt man das immer in Verbindung mit dem Islam. Und es hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Wie eine Frau zu zwingen, irgendjemand zu heiraten, den sie nicht will, Ehrenmord, hast du alles nicht gesehen, da hat der Islam damit nichts zu tun. Und keiner kann das Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Wer das tut, hat Allah subhanahu wa ta'ala zum Feinden Yom al-Qiyamah gemacht, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, diejenigen, die über mich lügen, werden wenig zu lachen haben in dieser Dunya und am Ende der Tage erwartet sie eine schlimme Strafe. Okay, die Frau im Islam hat eine große und zugleich eine gefährliche Aufgabe zu meistern, die Kinder zu erziehen. Der Ehemann ist meist außer Haus, hinter einem erfolgreichen Mann, sagt man, steht eine starke Frau. Ich würde sagen, es ist nicht nur eine starke Frau, es ist auch meistens die Mutter. Guck mal, die Gelehrten im Islam, als sie gesagt haben, hinter einem erfolgreichen Mann steht eine Frau, haben sie gesagt, nein, das ist nicht seine Ehefrau, das ist seine Mutter, die ihn von Anfang an so gut erzogen hat, die am Anfang an ihm gezeigt hat, was gut und was schlecht ist. Dieser Mann ist ein guter Mann geworden, weil seine Mutter ihn so gut erzogen hat. Der Vater hat auch in der Erziehung eine bedeutende Rolle. Er gilt als Vorbild. Und subhanallah, wenn ihr überlegt, dass die Hälfte des Kufurs auf dieser Erde entstanden ist und zu Zeiten der Propheten, wenn Nuh gekommen ist, Isa gekommen ist, als Ibrahim gekommen ist, diese ganzen Propheten sind gekommen und haben gesagt, sagt la ilaha illallah, betet Allah an, haben sie gesagt, unsere Väter haben dies und jenes getan und wir werden ihren Weg folgen. Guck mal, was für eine gefährliche Position der Vater spielt oder eine Rolle spielt im Islam. Er gilt als Vorbild. Deshalb hat ein Araber gesagt, Masha al-Tawus yawma bi-ikhtiyalin, faqallada bishyatuhu banuhu, qalu ala ma takhtalun, qala nahnu ra'aynaka wa nahnu muqalliduhu, yashibbu nashu al-fityani minna ala ma kana awadahu abuhu. Eines Tages ging das Pfau stolzieren durch die Gegend. Seine Kinder folgten ihm auch stolzieren durch die Gegend. Er dreht sich doch um und sagt, was macht ihr denn da? Sagten sie, Papa, als du so gegangen bist, wollten wir dir nachahmen. So wird das Kind erzogen, wie sein Vater ist. Wenn sein Vater ein guter Ehemann ist, ein guter Vater ist, wenn er gut mit seiner Frau umgeht, wenn er gut mit seinen Eltern umgeht, wenn er in der Nachbarschaft gut ist, wenn er in der Moschee gut ist, so werden die Kinder ihren Vater sehen und diesem Weg folgen. Subhanallah. Er sollte, der Vater, für den inneren Frieden zu Hause sorgen. Er sollte das Gleichgewicht halten in der Familie. Der Frau eine Stütze sein. Die Männer stehen, und jetzt kommen wir kurz auf die Rolle des Mannes auch. Die Männer, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor der anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Verantwortung für die Frau. Weil Allah subhanahu wa ta'ala den einen gegenüber den anderen ausgezeichnet hat. Und die Männlichkeit ist sehr erwünscht. Heute redet man, oh, der ist ein Mann. Sogar, subhanallah, ich habe manche Mütter oder Familien gehört, wenn ein Kind geboren ist und der hat diese Anzeichen. Die haben gesagt, subhanallah, dieser, wenn er erwachsen wird, der wird so und so werden. Subhanallah, guck mal, wie die männlichen Eigenschaften erwünscht sind. Und manche verdienen, wie ich gesagt habe, den Titel nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat, unter den Mu'minin gibt es Männer. Nicht alle Mu'minin sind Männer. Allahu Akbar. Viele wollen gar nicht arbeiten, leben vom Geld der Frau. Nicht alle Menschen, die maskulin sind, wie ich gesagt habe. Und ich beende inshallah hiermit für die Männer und für die Frauen, wenn die auf der Suche sind zum Heiraten und sonst sowas. Bevorzugte männliche Eigenschaften. Wer sie besitzt, soll Alhamdulillah sagen. Und wer sie nicht hat, ich habe nicht gesagt, er soll vom Gebäude sprengen, ja, aber er soll danach streben, diese sich einzueignen. So, Entschlossenheit. Ein Mann ist ein Mann, wenn er entschlossen ist, barmherzig, wenn er wahrhaftig ist. Wenn ein Mann, es gebührt einem Mann nicht, ein Lügner zu sein. Und gerade deine Frau, deshalb ein Gelehrter hat gesagt, der beste Mensch, der dich kennt oder Kenntnisse über dich hat, ist deine Ehefrau. Sie kennt dich am besten. Subhanallah. Sei ein wahrhaftiger Mann. Das ist eine männliche, gute Eigenschaft. Und natürlich bezieht sich auf Mann und Frau. Aber wir reden jetzt hier über den Mann. Tugendhaftigkeit, Bescheidenheit, Stärke. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der starke Mu'min ist besser als der schwache Mu'min. Dass er mutig ist. mutig auch ist, gerade was die Religion angeht, die Wahrheit zu sagen, hinter der Wahrheit zu stehen. Wallahi, es ist traurig, wenn einer gerade Urlaub gemacht hat irgendwo, kommt zurück, damit er ja von den Behörden oder an der Grenzübergang nicht gefragt wird oder als Moslem eingestuft wird. Was macht er? Diesen gewaltigen Bart, den Allah ihm geschenkt hat, geht er rasieren. Und kommt er da in die Moschee, du kriegst einen Schock. Warum hast du dein Bart rasiert, Bruder? Es ist eine Sunna, ein Befehl des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Der sagt, ja, ich wollte nicht in die Fitna geraten. La hawla wa la quwwata. Du musst mutig sein. Ein Mann ist ein mutiger Mann. So ist es. Herzlich muss er sein. Selbstkontrolle über sein Handeln haben. Gerade im Umgang mit seinen Kindern, im Umgang mit Feinden, im Umgang mit Leuten auf der Straße. Dann siehst du den einen von der Moschee rausgehen. Oder wir haben Leute gesehen in der Moschee, weil einer ihn vielleicht geschubst hat oder auf seine Hand getreten hat, wo er am Beten war. Karate-Kids sind die geworden. Sind die aufeinander losgegangen und da mussten 20 Leute kommen und sie auseinanderhalten. Und ich mach dir und renn dir lek. Nein. Selbstkontrolle, das liebt man bei einem Mann. Kraft, dass er kräftig ist. Und nicht kräftig ist, dass er wirklich Beine ausreißen kann und seine Frau dahinter mit den ganzen Einkaufstüten ist und er geht spazieren durch die Gegend. Ja, habe ich gesehen in London. Subhanallah. Ein Mann, die Hände hinter dem Rücken und geht spazieren. Maschallah, wie süß dieser Mann. Ja, so ein Bart und die islamische Kleidung und seine Frau mit den Lidl-Tüten, 4 Lidl-Tüten trägt sie hinter ihm. Subhanallah. Gepflegtes Aussehen. Ein Mann muss nicht immer hübsch sein. Die Frauen suchen nicht immer einen gut aussehenden Mann. Aber wenn er gepflegt ist, wenn er sich pflegt, das ist Rasul sallam. Hatte er nicht, bevor er nach Hause gegangen ist, hatte er jemanden geschickt, in einer halben Stunde kommt der Prophet. Dann hat er seine Zähne geputzt und Rasul war ein gepflegter Mann. Man hat immer über ihn berichtet, dass er nach Misk gerochen hat. Sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, bevor er nach Hause geht, macht sich zurecht, macht er die Haare. Ich dachte, Mann, ich habe keine. Aber er steht da vor der Tür und macht sich seine Haare und so. Die Sahaba, was machst du da vor der Tür? Meine Frau liebt es, wenn ich hübsch nach Hause komme. Ah, das ist. Man muss nicht ein Model sein vom Aussehen. Aber wenn du gepflegt bist, wenn du sauber bist, in Palästina habe ich das erlebt, eine Scheidung, weil der Mann sich vorgenommen hat, nur am Freitag zu duschen. Der Imam ist gekommen und sagt, ja Ammi, du gehst arbeiten, du kommst schwitzen jeden Tag nach Hause. Ich dusche nur am Freitag. Die Frau hat gesagt, ich will diesen Mann nicht mehr haben. Scham, wenn er Scham hat und witzig. Viele Männer, Alhamdulillah, mit ihrem Charme, mit ihrem Witz. Guck mal, die Gelehrten, die beliebt sind, sind Gelehrte, die, wenn er da erzählt, er erzählt über den Haq. Aber manchmal kann er mit Witz und Charme, kann er dich wirklich von dieser Sache auch überzeugen. Subhanallah. Zurückhaltend, dass ein Mann zurückhaltend ist. Wenn er etwas kann, wenn ein Mann ein Hobby hat oder etwas kann, das begeistert auch. Subhanallah. Wenn er zielstrebig ist, er möchte etwas, viele, und das ist das Traurige, viele kommen aus ihrer Heimatländer, kommen hierhin nach Deutschland. Eigentlich ist er als Student gekommen. Dann studiert er ein Jahr, ein halbes Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, lässt er alles liegen. Jetzt, was machst du, Bruder? Ich arbeite nicht bei den Kuffar, ich mache den Musik, er studiert nicht, er macht nicht. Und sitzt da und verliert alles, was er hatte, verliert er, subhanallah. Nein, zielstrebig, ein Mann ist zielstrebig.